Wettschulden sind Ehrenschulden und deswegen hat sich Patrick Berger den Bart abrasiert. Und wie es war und wie es dazu kam und natürlich alles zu Borussia Dortmund, das hört ihr jetzt bei
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Patrick, wir müssen als erstes über deinen Bart sprechen, denn er ist nicht mehr da. Ich stelle dir die berühmte Reporterfrage, wie fühlst du dich ohne Bart?
Ich muss sagen, sehr, sehr nackt, Jesko. Du warst ja gestern bei dem Termin mit dabei, bei Bilal, meinem Barber des Vertrauens, wo ich seit Jahren hingehe. Ich habe tatsächlich 15 Jahre lang nicht mehr einen nackigen Bart quasi gehabt. Das heißt, es war sehr komisch und ist es auch immer noch, wenn hier kalte Luft drankommt oder wenn ich irgendwie mit einem Handtuch mich abputze oder wenn mein Kleiner mich irgendwie umarmt hat und die Backe gestreichelt hat. Also ein sehr komisches Gefühl.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie kam es zu Hause an? Bei Frau und Kind?
Du warst ja gestern nach dem Dreh nochmal kurz bei uns zu Hause. Der Kleine hat mich schon ein bisschen entgeistert angeguckt. Er hat erst nicht angefangen zu weinen, da bin ich happy drüber. Ja. Meine Frau fand es ganz komisch. Wir sind ja auch schon zusammen, seit wir 18 sind. Das ist ja tatsächlich Jugendliebe und Abi. Und Antoni hat mich angeguckt und hat gesagt, irgendwie ist es komisch. Aber vielleicht finde ich so ein bisschen Gefallen dran, es zumindest etwas länger zu lassen. Aber es fehlt also einfach
was. Ich habe viel Positives gehört und gelesen, muss ich sagen. Ja? Also ich habe keinen so richtig gehört, der gesagt hat, boah, das sieht aber richtig scheiße aus.
Ja, also, es waren tatsächlich auch viele nett zu mir und haben mir geschrieben, du kannst es tragen und es funktioniert. Ja. Also naja, aber bei unserer Redaktion waren auch ein paar, die meinten, ich muss mich ganz schön dran gewöhnen. Es ist schon sehr, sehr, sehr komisch. Ich saß heute Morgen kurz beim Kaffee auf meinem Balkon, hab so rausgeguckt und hab ein Selfie gemacht und hab so gedacht, wie siehst du eigentlich aus? Wie so ein reicher Monegasse, der von oben runter guckt auf seiner Terrasse. Der ist ja mittlerweile auch in Mode, komplett kahl geschnitten zu sein. Ja. Aber Wettschulden sind Ehrenschulden.
Ja, Jesko, du hast in allen Ehren es gemacht, ja. Und ich sitze mal wieder in meinem Auto-Office.
Du bist wieder in deinem Auto-Office. Ja. Erzähl, im Hintergrund ist Lucy, glaube ich, ab und an zu hören und zu quengeln.
Ja, genau. Also wenn einer quengelt, ist es Lucy. Deswegen versuchen wir das heute mit dem Podcast ein bisschen zack über die Bühne zu kriegen, ohne dass der Hund uns den Podcast crasht. Genau, ich bin in Brakel, weil wir dann doch die Info hatten, dass Joe Bellingham auf seiner Deutschland-Tournee dann auch nochmal ein Gastspiel in Dortmund gibt und mal hier vorbeischaut. Sich vielleicht hier nochmal ins Trainingsgelände reinguckt. Aber da muss man natürlich sagen, Joe Bellingham kennt das hier ja alles. Ne? Der war mit seinem Bruder Jude überall. Also der war, und das habe ich jetzt auch nochmal knallhart recherchiert, also der war hier im Trainingsgelände, der war natürlich mehrfach auch im Stadion. Also da brauchen sie ihm nicht theoretisch zu erzählen, wie es ist und irgendwelche Videos zeigen. Der kennt das, der kennt Dortmund, der weiß genau, was er hier dran hat oder was er eben nicht hat oder was er nicht haben will. Ne? Deswegen kann es sein, dass der mal hier freundlich sozusagen den Gegenbesuch macht zu Hans-Joachim Watzke, der, ne, das hast du recherchiert, tatsächlich auch nochmal nach England geflogen ist, um Job nochmal gut zuzureden. Aber es waren ja auch die ganzen aktuellen Verantwortlichen, also Sebastian Kehl, Lars Ricken, Niko Kovac sind sogar zusammen über Newcastle nach Sunderland gereist, um Job zu überzeugen, nach Dortmund zu kommen.
Ja, genau, das zeigt ja diesen Stellenwert, dass die Dortmunder jetzt einfach Vollgas geben bei Joe Bellingham. Du hast gesagt, die versammelte Mannschaft ist ja schon einmal mit vier Leuten vor 2-3 Wochen rübergeflogen. Jetzt gab es eben am Sonntag den Flug, den geheimen Flug von Hans-Joachim Watzke, über den wir später auch noch in anderen Kategorien oder Themen ausführlicher zu sprechen kommen, weil es eventuell eine Kampfkandidatur geben könnte in Richtung November, aber Aki Watzke, der sich eigentlich aus dem sportlichen Bereich ja zurückziehen will, heißt es immer so ein bisschen, ist dann tatsächlich vom einen oder anderen im Verein nochmal überzeugt worden, zu sagen, hey, wenn du nochmal persönlich rüberfliegst, dann kannst du dem Spieler natürlich nochmal ein Gefühl vermitteln, wenn der Oberboss dann nochmal die Reise auf sich nimmt, wie wichtig uns diese gesamte Angelegenheit ist. Sie wussten von dem Treffen, dass Job mit seiner Mama Denise und dem Papa Marc, der ihn ja auch berät, mit Eintracht Frankfurt hat. Christoph Preuß, der Lizenzspielerleiter von Eintracht Frankfurt, Ex-Profi, hat die Bellinghams am gestrigen Montag abgeholt in Frankfurt am Flughafen. der BVB ist informiert worden oder wusste Bescheid. Und um den Ganzen eben auch ein bisschen entgegenzuwirken, ist dann der Flug von Aki Watzke vonstatten gegangen.
Fast wie so ein Spionage-Thriller, ne? Ja. Also so alle versuchen irgendwie jetzt irgendwo noch ein bisschen Einfluss zu nehmen und geheime Flüge nach England und Flüge nach Deutschland und Treffen und was weiß ich nicht. Also das ist schon spannend, ja.
Vor allen Dingen stelle ich mir so vor, du bist 19 Jahre alt und wer Jude schon kennt, und wir haben ihn oft interviewt, Jesko, hast du teilweise, wenn du die Augen zugemacht hast, hast du gedacht, da steht jemand vor dir, der dreimal die Champions League gewonnen hat und 4 Meisterschaften hat und dann war der irgendwie 20. Das gleiche gibt's halt mit Job, ne? Also der ist sowas von reif und das hast du auch nach dem Spiel Sunderland gesehen, was der dann für ein Interview gibt, da denkst du dir, mein lieber Scholli, ne? Also das ist ja auch das Ziel vom BVB, wenn sie ihn bekommen würden, gleich Führungsqualität, gleich in der Hierarchie oben drinne, gleich auch ein fester Platz im Mittelfeld. Weil sie eben extrem viel in ihm sehen. Und das ist ja auch bezeichnend, dass ein junger Spund mit 19 irgendwie nach dem Aufstieg mit Sunderland, dem teuersten Spiel der Welt, so sagt man ja immer, weil der Aufsteiger 200 Millionen bekommt, dass der nicht einfach irgendwo nach Malle fliegt mit der Mannschaft oder weiß gar nicht, was die Engländer machen, wo bei denen dann die Party, ob das Ibiza oder Magaluf ist, ich weiß es gar nicht.
Ja, aber die fliegen, glaube ich, auch ganz gerne nach Portugal. Die haben da Portugal.
Stimmt, das kann auch sein.
Englische Hand, ja.
Also genau, nicht rüberfliegt, sondern dann einfach Business weitermacht und dann kommt der Aki Watzke zu Besuch und einen Tag später fliege ich nach Frankfurt. Also das ist schon interessant. Bringt uns aber, Jesko, zu einer Fanfrage von, die nehmen wir einfach mal stellvertretend, weil ihr uns wirklich sehr oft diese Frage am gestrigen Tag gestellt habt. Fanfrage von Carlinho 709 auf Instagram, sage ich schon, wie so ein der Bart ist ab und ich bin benebelt. Genau, er schreibt uns auf Instagram, wie stehen die Chancen? Haben wir überhaupt noch welche bei Job? Weil man so hört, es Stimmen auch aus Frankfurt gibt, er würde sich gegen uns entscheiden. Und hat das auch was mit den Vergleichen mit seinem Bruder zu tun? Das sind jetzt zwei Fragen in einem. Klärt uns doch mal ein bisschen auf. Jesko, diese Vergleiche mit dem Bruder, das ist tatsächlich ein Thema, was man nicht unterschätzen darf. Er trägt seinen Namen Job auf dem Rücken und nicht den Namen Bellingham. Das ist, glaube ich, schon auch ein Thema, oder ich weiß es, dass es auch ein Thema ist, dass er in seiner Entscheidung schon mit einfließen lassen wird.
Das merkst du ja auch, wie reflektiert er ist, wie du es gerade beschrieben hast, nicht zur Party auf die Insel, sondern zum Arbeiten nach Deutschland, der Flug. Und da wird er sich ganz genau Gedanken drüber machen, ob er diesen Vergleich haben möchte oder ob er ihn nicht haben möchte und ob er ihn nicht einfach umgehen kann. Ne, wenn er nach Frankfurt geht, da gibt's halt kein Bellingham-Erbe. Da gibt es dann nur Job und nicht Jude. Natürlich wirst du in der Bundesliga immer ein bisschen mehr verglichen, als wenn du jetzt zum Beispiel in ein anderes Land wechseln würdest. Aber das ist für mich schon ein Argument, wo ich auch als junger Kerl sagen würde, boah, ich habe keinen Bock, hier dauernd auf meinen Bruder angesprochen zu werden. Deswegen wähle ich eine andere Option als Dortmund.
Aber ich stelle mir da trotzdem die Frage, hat er das in Frankfurt nicht auch? Ja, wahrscheinlich nicht so krass wie in Dortmund, wo Jude alles ein bisschen überstrahlt hat. Aber wenn du in die Bundesliga wechselst, wirst du, glaube ich, immer die Jude Bellingham-Vergleiche.
Absolut, ja. Deswegen wundert es mich auch, dass die Bundesliga da so hoch auf dem Zettel steht. Aber sie haben natürlich im Hause Bellingham gemerkt und gelernt, wie gut sich dann auch ein Spieler hier entwickeln kann. Ne? Weil du auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen kannst bei absoluten Top-Clubs in der Bundesliga. Und ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt, wie sie sich dann am Ende entscheiden.
Ja, Joe Bellingham hat tatsächlich drei Vereine zur Auswahl, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Leipzig, wobei, das ist auch so ein bisschen das Gefühl in Leipzig, aber auch das von Frankfurt und Dortmund, dass die Leipziger ohne internationales Geschäft raus sind, kaum mehr Chancen haben, auch wenn sie Stand heute am Dienstag 12.49 Uhr haben wir gerade, nehmen wir auf, noch nicht die finale Absage bekommen haben, aber es wird wohl die Wahl zwischen Dortmund und Frankfurt und um nochmal auf die Frage einzugehen, wie hoch die Chancen stehen. Die Dortmunder hatten in Richtung Samstag, Sonntag so ein bisschen das Gefühl, 20-80, 30-70, vielleicht in Richtung 40. Also die haben schon das Gefühl gehabt, die Frankfurter haben gerade die Überhand. Und deshalb auch nochmal dieser Flug, deshalb nochmal das Umgarnen, deshalb nochmal das Vollgas geben. weil es eben viele Hinweise gibt, dass es am Ende Frankfurt werden könnte. Wie gesagt, die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Die Frankfurter sind aber, das haben wir auch im Transfer-Update berichtet, leicht in der Pole-Position für einen Wechsel von Jude Bellingham aus den eben genannten Gründen. Keine Lust auf die ständigen Vergleiche. Frankfurt darf man auch nicht vergessen, weil alle jetzt sagen, die Eintracht ist doch von der Entwicklung jetzt nicht weiter als Borussia Dortmund. Aber die sind in der Tabelle einen Platz vorm BVB gewesen. Champions League, auch ein starkes Umfeld, eine unfassbar gute Infrastruktur, die man damals unter Bobic, aber jetzt auch unter Markus Krösche eingebaut hat. Die mit jüngste Mannschaft in der gesamten Bundesliga, das darf man auch nicht vergessen, ne? Mit den Collins, mit den Browns, mit den Tutas, mit den Larsons und Ekitikes dieser Welt. Also das, was der BVB immer hatte, dieses Alleinstellungsmerkmal, wir sind der Verein, der auf Top-Niveau Spieler im jungen Alter Chancen geben kann, die Bühne geben kann. Da sagt Frankfurt natürlich auch, ey Leute, wir haben hier schon auch die Möglichkeiten, ne? Haben ein geiles Umfeld, was Fans angeht, haben, gut, jetzt spricht der Frankfurter aus mir natürlich raus, ein oder andere weiß das, dass ich da gebürtig herkomme. Ich finde, das ist auch eine großartige Stadt, vielleicht auch ein bisschen schöner als Dortmund. Das alles mag vielleicht auch ein Stück weit in diese Entscheidung mit einfließen. Trotzdem muss sich der BVB, glaube ich, nicht klein machen im Poker um Bellingham. Finanziell können es beide machen, auch die Frankfurter, die vor allen Dingen Ekitike und den ein oder anderen Spieler wahrscheinlich noch abgeben werden. Deshalb hätten sie auch die nötigen finanziellen Mittel dazu. Es wird wirklich ein richtiger Krimi. Natürlich würde ich mich freuen, einen nächsten Bellingham in Dortmund zu haben, weil das einfach Spieler sind, die Spaß machen.
Aber das ist auch ein echtes Alarmsignal für Borussia Dortmund, dass du dich plötzlich nicht mehr nur mit Bayern München um Spieler streiten musst, sondern dass du in einem Verein oder mit einem Verein wie Eintracht Frankfurt ab sofort einen klaren Konkurrenten hast, der im gleichen Teig um Spieler fischt. Ja, und das sollte Borussia Dortmund auch echt zu denken geben.
100%. Also das sieht man, dass nicht nur die Konkurrenz nicht schläft, aber dass du vielleicht auch in deiner Entwicklung in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen Stillstand hattest und nicht nach vorne kamst. Also ist das natürlich auch echt wichtig aus Dortmunder Sicht, diesen Transfer, in den sie jetzt auch unfassbar viel investiert haben. Also wenn sie das Ding nicht ziehen, dann ist das eine Riesenniederlage für den BVB. Und das wissen auch alle im Verein. Und deshalb sind sie hypersensibel, auch ein Stück weit am Zittern, ob einer möglichen Zusage von Jude Bellingham, weil sie jetzt auch teils medienwirksam sich auf einem Flug, Rückflug erwischen lassen mit vier Leuten. Jetzt kommt durch uns auch die Watzke-Information raus. Da sieht man natürlich schon, wie viel sie investieren in diese ganze Personalie. Also das wird sicherlich interessant. Jesko, genauso interessant wie die Zukunft bei Borussia Dortmund auf der personellen Ebene. Wir haben alle immer drüber gesprochen, auch in der Phase der Saison, als es überhaupt nicht lief für Borussia Dortmund, dass es ja personelle Konsequenzen geben könnte auf der allerobersten Ebene. Sebastian Kehl, der immer wieder in der Kritik war, der angezählt war. Lars Ricken, der sich nicht so richtig hat frei schwimmen können, hat man so zwischenzeitlich mal gedacht. Jetzt müssen wir feststellen, das sind auch die Informationen, die wir klar aus dem Verein bekommen, dass es vorerst keine Entscheidungen oder Veränderungen auf der personellen Ebene geben wird. Dass es also in dieser Konstellation mit Ricken, mit Kehl, auch mit Broich im Nachwuchsleistungszentrum weitergehen wird, auch mit Niko Kovac. Und das zumindest vor ein paar Monaten, glaube ich, noch eine News gewesen wäre, die total überraschend wäre. Jetzt aber zu dem aktuellen Zeitpunkt wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, die Aktualität hat da halt sich ein bisschen überholt, ne? Das hätte jetzt schon für Verwunderung gesorgt, wenn sie jetzt dann doch gesagt hätten, okay, wir schneiden da alle Zöpfe ab und machen was ganz Neues. Gerade, gut, Niko Kovac war ja eigentlich mit dem Erfolg dann von seiner Seite aus unantastbar. Vielleicht hätte er sich dann überlegt, gehe ich doch nochmal nach England. Vielleicht vertrauen die mir etwas mehr, aber in Dortmund sind sie super happy mit ihm. Ja, den Vertrag von Sebastian Kehl haben sie im Februar verlängert. Ja, das finde ich halt immer so ein bisschen, oder Januar, Februar? Januar, glaube ich sogar, ne? Oder Februar?
Ja. Also auf jeden Fall Anfang des Jahres. Die Nächste kommen und sagen, dann und dann war das.
Anfang des Jahres verlängert.
Ja. Ja.
Das wäre auch sehr merkwürdig gewesen, wenn sie jetzt gesagt hätten, danke, aber jetzt bist du raus. Am Ende müssten sie halt jetzt einen Strich drunter ziehen und unter dem Strich steht dann auch Champions League. Aber da stehen natürlich auch ganz viele Probleme, die sie angehen müssen. Was ja auch zum Beispiel diese Entwicklung mit Eintracht Frankfurt und Jude Bellingham auch zeigt, ne? Dass du eben nicht mehr alleine da bist, sondern dass du viel Konkurrenz hast. Und ja, die Zukunft von Hans-Joachim Watzke wird ja auch spannend.
Ja, das ist richtig. Jetzt gut, darfst aber nicht, da will ich einmal nochmal einschieben, vergessen, dass unter Lars Ricken in dem ersten Jahr auch viel passiert ist, ne? Der musste auch Entscheidungen treffen. Der hat Nuri Sahin vor die Tür gesetzt. Der hat einen Sven Mislintat am Ende entlassen. Der hat einen Eduard Graf als Chefscout entlassen. Der hat Broich dazu geholt. Der hat im Nachwuchsleistungszentrum ein paar Dinge angeschoben und noch 3-4 Entlassungen oder Freistellungen im Scout-Segment und auf kleineren Ebenen, die nicht mal an die Öffentlichkeit gesickert sind. Also das ist ja auch schon ein Stück weit personeller Umbruch.
Das ist total Umbruch. Ja, so. das ist halt diese Ebene, die man auch gar nicht so, auch als Fan gar nicht so sieht. Ne? Du siehst natürlich immer nur die vier Köpfe oben.
Ja.
Und was aber da drunter, und das sind ja teilweise auch Menschen, die dann eben zuarbeiten. Ne? Auch ein Sebastian Kehl kann sich nicht jeden Spieler selber angucken. Der braucht gute Zuarbeiter. Sonst würde der das alles gar nicht schaffen. Mhm. Und da ist halt wahnsinnig viel passiert. Auch im Kader ist ganz viel passiert. Wir haben es letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, 23, 24 Kaderbewegungen seit vergangenem Sommer. Das ist eine Menge. Das ist alles schon Umbruch im Fluss. Ne? Das hatten wir auch letzte Woche schon besprochen, dass dieser Umbruch, der läuft eben. Und der läuft jetzt auch weiter.
Trotzdem, Markus Krösche war in der Vergangenheit immer ein Kandidat. Es hat im Hintergrund Gespräche gegeben, auch wenn das keiner öffentlich zugibt oder bestätigt, nur ist es jetzt eben am Ende auch so gewesen, der BVB hat es in die Champions League geschafft, Markus Krösche hat es mit der Eintracht in die Champions League geschafft. Ich glaube, dass es jetzt von beiden Seiten dann nicht mehr so die finale Bewegung in die eine oder andere Richtung gab, dass man gesagt hat, lass uns das machen. Dennoch bei etwaigen Misserfolg oder einem neuen Start in die, oder einem ähnlich schwachen Start vielleicht in die neue Saison, was wir aus Dortmunder Sicht natürlich nicht hoffen, wird das Thema immer wieder eins werden können, Markus Krösche
und
Borussia Dortmund. Du hast eben Hans-Joachim Watzke angesprochen, Jesko. Wir tauschen uns ja täglich aus, deswegen ist ja auch dieser Podcast ein Stück weit entstanden. Wir haben vor einigen Wochen schon immer mal, also wir zwei zumindest, über gewisse Themen uns ausgetauscht und auch über das Thema, was jetzt heute an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das ist ja auch manchmal so unser journalistisches Arbeiten, dass wir dann an gewissen Themen dran sind, vielleicht noch nicht die Freigabe für ein Thema bekommen oder es aus unterschiedlichen Gründen nicht machen dürfen, nicht machen wollen, nicht machen können.
Man muss auch da mal taktieren.
Das ist so. Ich glaube, wir wissen auch noch ein paar Sachen mehr, Jesko, die wir vielleicht nicht immer bringen oder gebracht haben, aber das gehört ja auch zu unserem Job dazu. Ich muss sagen, nur dann diese Ungeduld, die macht mich dann über Tage hinweg manchmal auch ein bisschen nervös, aber ich glaube, das gehört zum Journalismus dazu. Nein, aber heute sind die Kollegen, es sind gleich drei an der Zahl gewesen, Medienhäuser, die Rohnachrichten, NTV, DE und Sportschau, die allesamt gemeinsam recherchiert und rausgegangen sind, mit der Information, dass Dr. Reinhard Luno, der bisherige BVB-Präsident, im November erneut antreten möchte und wird als Präsident von Borussia Dortmund und damit in eine mögliche Kampfabstimmung mit keinem geringeren als Hans-Joachim Watzke reingehen würde.
Genau, kurze Erklärung, der wird den Vorstandsvorsitz bei Borussia Dortmund dann räumen, das ist klar, das ist jetzt keine Überraschung, sondern das hat er angekündigt, schon im vergangenen Jahr, vorvergangenen Jahr sogar, ne?
Er hatte es, wir waren in Marbella im
24.
Trainingslager, ne?
24.
Und da hatte Aki Watzke 24, ne? Und da, nein,
23
meine ich, ne?
23, ja, genau.
Kommen in den Daten so durcheinander, ich meine, es war Januar 23. Ja, genau. Das war unser erstes Trainingslager zusammen, Jesko,
genau,
bei Sky. Genau,
genau,
deswegen war es im Januar 24, so, ne?
Ja,
genau.
24,
ja. 24, habe ich, 24.
24. Wir einigen uns auf. Also Januar 24 hat Hans-Joachim Watzke angekündigt, ich werde Ende 25 komplett mich zurückziehen. Im Sommer war klar, da hatte er dann schon an Lars Ricken den sportlichen Teil übergeben, hat halt angekündigt, sich komplett zurückzuziehen, möchte aber gerne Präsident werden.
Genau.
Das ist aber Reinhard Ludo.
Genau. Ja. Das ist die Vorgeschichte, ne? Zu der ganzen Nummer. Ich habe eben noch mal kurz geguckt, Jesko, also wirklich 8. Januar 2024 hat das offiziell gemacht. Ne?
Ja,
damals in der Pressekonferenz. Aki Watzke hat aber nie öffentlich gesagt, das ist intern zwar längst kein Geheimnis und auch wir wissen davon, dass er Präsident werden wird.
Stimmt,
oder
öffentlich antritt, gesagt, ne? Hat das nicht. Ja, ja, das
hat
stimmt.
Er öffentlich nie gesagt. Trotzdem weiß das natürlich jeder. Und jetzt ist Dr. Reinhard Luno am Montag mit der Entscheidung an die Gremien gegangen, hat sie informiert, dementsprechend auch den Wahlleiter, die verschiedenen Gremien bei Borussia Dortmund, dass er im November eben erneut antreten möchte, Dr. Reinhard Luno. Und dieser Brief wird dann eben in den Medien zitiert. Wir haben die Echtheit uns auch nochmal bestätigen lassen. Ich kandidiere erneut als Präsident von Borussia Dortmund, weil unser Verein einzigartig ist und das auch so bleiben soll. Dafür brauchen wir ein starkes, neues Miteinander. Aufbruch, Kontinuität, wirtschaftliche Stabilität und gesellschaftliche Verantwortung gehören untrennbar zusammen. So, ganz interessant ist, dass Dr. Reinhard Luno wirklich ein sehr angenehmer Mensch, durfte auch schon oft mit ihm sprechen, saß im einen oder anderen Zug auch mal mit ihm zusammen auf einer Auswärtsfahrt mit dem BVB. Über den kann man wirklich sehr, sehr herrlich und lange diskutieren und sprechen, der schon auch ein kritischer Zeitgeist ist, jetzt auch von sich selbst sagt, dass er vielleicht nicht die allergrößte Fußballfachexpertise hat, aber zumindest jemand ist, der ja auch ein Stück weit gesellschaftliche Themen angeht und auch ein Verein ein Stück weit auch wurde im Podcast
wurdest du kritisiert.
Ich merke es gerade selbst, habe ich eben zweimal gesagt. Ich glaube, für jedes ein Stück weit könnt ihr ganz gerne euch einen kurzen rauspacken. Wahrscheinlich geht ihr betrunken aus diesem Podcast raus. Deshalb Memo an mich selbst, nicht so oft ein Stück weit sagen. Mhm. Ja, ich versuche es. doofe Füllwörter hat man manchmal. Genau, also Dr. Reinhard Luno ist als Kind schon glühender BVB-Fan gewesen. 1998 hat er Hans-Joachim Watzke kennengelernt und 2004 hat ausgerechnet Aki Watzke ihn als seinen Nachfolger als Schatzmeister vorgeschlagen beim BVB. Lange im Verein, 2021 wurde er Präsident, also Vizepräsident und 2022 dann mit 99,5% der Stimmen BVB-Präsident. Er gilt als einer der Väter des Borusseums im Übrigen, hat das mit ins Leben gerufen. Er ist von Beruf Internist, also Mediziner und ja, eben einer, der sich im Hintergrund schon seit längeren oder mehrere Wochen hinweg so ein Team zusammenstellt. Also die Info hatten wir, Jesko, auch schon vor ein paar Wochen bekommen. Rund um Ostern haben wir da auch mal recherchiert zu diesem Thema. Und es bewahrheitet sich, dass er antreten wird. Und jetzt wird es eben spannend sein, ob Aki Watzke in eine Kandidatur dann reingehen würde, in eine Kampfabstimmung oder es eben nicht macht. Es gibt im Verein auch einige Stimmen, die sagen, oh, mal schauen. Er wird zitiert, also Hans-Joachim Watzke mit dem Satz, es ist das gute Recht von Reinhard Luno, sich für das Präsidentenamt zu bewerben. Ich werde mit den Gremien des BVB die Ableitungen daraus besprechen. Also das wird sicherlich nochmal interessant für die Zukunft. Ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen, dass Aki Watzke in eine Kampfkandidatur geht.
Ja, und dann droht er eventuell eine Niederlage einzustecken, ne? Und das natürlich wäre natürlich interessant, ob er dieses Risiko eingehen würde. Mhm. Ob er eine Niederlage einstecken würde. Also ich fände es super interessant, weil das dann auch so ein bisschen nochmal ein Spiegel der Mitglieder für die vergangenen Jahre ist, ne, die Hans-Joachim Watzke bei Borussia Dortmund geprägt hat, sowohl im Erfolg, ja, also das soll jetzt auch überhaupt nicht negativ klingen, ne, sondern er hat diesen Verein über Jahrzehnte jetzt geprägt und getragen und geführt. Natürlich ist es bei sowas dann immer so, dass die letzten Momente prägender sind, ne, als die Vergangenheit, an die man sich dann manchmal nur noch schwerlich erinnert, weil einfach die Gegenwart das etwas überstrahlt. Von daher finde ich sehr interessant, wenn es passieren würde.
Ja, ja, absolut. Na, man darf das nicht vergessen, ne? Man muss das jetzt auch nicht kleinreden. Also Aki Watzke hat diesen Verein zur zweitgrößten Kraft in Europa gemacht, in Deutschland gemacht, zu einem Verein, der immer Top 10, Top 12 in der Champions League war oder ist.
Absolut.
Ja. Der ein Publikumsmagnet ist, den europaweit jeder kennt mit Jürgen Klopp. Davon lebt er natürlich heute noch goldrichtig gelegen mit der Auswahl damals.
Unter seiner Ägide ist Borussia Dortmund eine Marke geworden. Eine ganz, ganz starke Marke. Ja. Das zeigt sich jetzt auch. Du kriegst nicht umsonst einen der größten Telekommunikationsunternehmen der Welt für deine Brust, ne, mit Vodafone. Also das ist eine absolute Marke geworden, der BVB unter Hans-Joachim Watzke.
Ja, 100%. So, trotzdem sind die letzten Jahre natürlich auch ein Stück weit von vielleicht Fehlentwicklungen geprägt. Das Fanbündnis Südtribüne Dortmund hat ja messerscharf kritisiert in einem offenen Brief nach dem 34. Spieltag, dass es zu viele Machtspielchen gab, dass es Indiskretionen gab, dass es einen unwürdigen Umgang in der Entlassung von Nuri Sahin gab, der ja noch auf dem Kabinengang in Bologna erfolgte, die immer wiederkehrenden, ich glaube, das Zitat war peinliche Entgleisung, wenn mich nicht alles täuscht, bezüglich der wiederholt peinlichen Einlassung des externen Beraters Matthias Sammer im TV, was ja auch irgendwo an Aki Watzke adressiert ist. Die handelnden Personen müssen sich im Sommer dringend die Frage stellen, wofür der BVB auf dem Platz und auch gesellschaftlich stehen will. Und das ist interessant, weil im Zuge des Rheinmetall-Deals, der ja eigentlich hätte kommen sollen, wo es dann ja in der Mitgliederversammlung im November 2024 Gegenstimmen gab, war Dr. Reinhard Luno einer derjenigen, die sich gegen einen Sponsoring-Deal von Rheinmetall ausgesprochen hat und damit auch gegen die Geschäftsführung um Carsten Kramer und Aki Watzke. Also Das ist schon interessant und das ist sicherlich ein Thema, was wir auch die nächsten Wochen und Monaten verfolgen und hier im Podcast ansprechen werden. Total. Jesko, ja. Den Sponsorendeal hast du schon mal kurz angesprochen, müssen wir nicht ewig lange machen. Nee. Fand ich übrigens sehr stark, wie der BVB das vorgetragen hat. Ja. Sehr charmant mit Aki Watzke, der irgendwie, was war das eine Cringe oder so?
Na, Cringe, hat er gesagt, verstehe ich gar nicht, was ich
weiß nicht mal, was das.
Ich weiß nicht mal, was ist das eigentlich? Wir kommen jetzt auch in ein Alter, wo wir irgendwann Texte lesen, wo wir nicht mehr verstehen, was da eigentlich steht, Patrick. Da kannst du dich schon mal drauf einstellen.
Jesko, ich bin noch 10 Jahre jünger jetzt ohne Bart.
Ja, das stimmt. Jetzt bist du 20 Jahre jünger als ich.
Genau. Ja, Vodafone. Bis 2030 spült den BVB bis zu 180 Millionen Euro in die Vereinskassen. Was ich schon sexy finde, muss ich sagen, ist das schwarze Logo auf dem Trikot. Du hast schon mal gesagt, dich tangiert das oder juckt das nicht so, was da vorne drauf ist? Ja. Ich finde schon, dass ein Trikot am Ende geiler aussieht oder aussehen kann, wenn der Sponsor auch irgendwie cool ist. Und wie gesagt, das Vodafone-Ding, das gibt mir halt so United-Vibes von früher, ne? In dem Trikot. Finde ich schon irgendwie ganz gut.
Aber Hut ab vor der Dortmunder Marketingabteilung, natürlich super Deal an Land gezogen, aber auch ne, mit 1&1 geht ein Sponsor, der war eigentlich blau-weiß, den mussten sie schwarz machen. Jetzt kommt einer, Stimmt. Der ist eigentlich rot-weiß, den müssen sie schwarz machen.
Ja.
Bin mal gespannt, ob sie irgendwann mal einen gelben finden, den sie völlig, völlig entspannt da drauf tun kann. Weil ne, das ist ja auch, auf dem Trikot ist es schwarz, aber natürlich ist die Corporate Identity von Vodafone rot und zwar rot-weiß.
Ja.
Das heißt also, ich meine, vielleicht können manche Dortmund-Fans damit dann im Stadion besser leben als das Blau-Weiß, was 1&1 dann da immer noch reingetragen hat. Aber wie gesagt, ich bin da total, mir ist das Wumpe.
Am Ende 1&1 bleibt ja auch erhalten verdienen. Als Champion-Sponsor, ne? Das ist vielleicht auch nochmal gut zu
Evonik
sagen.
Evonik auch, ne?
Ja, genau.
Weil Evonik geht auch runter. Also, auf dem Trikot wird dann sowohl im Pokal als auch in der Liga komplett nur Vodafone drauf sein und nicht mehr getrennt, wie es zuletzt war, dass in Pokalen sowohl europäisch als auch national Evonik drauf ist und in der Bundesliga 1&1.
Ja. Mit Vodafone habe ich eben nochmal geguckt, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney.
Ja, das ist auch Van Nistelrooy. Ne? Van Nistelrooy, das ist für mich auch so ein Vodafone-Trikot. Ja, hundertprozentig. Ja, gebe ich dir recht.
Ja, jetzt stell dir mal vor, der Cherki trägt den Lappen noch. Mein Gott.
Ah, ja, fang heute nicht wieder mit Cherki an. Da kommt sofort wieder 3 Fragen. Ja, wann kommt der denn?
Ja. Bitte ein Appell. Ich habe heute ein kurzes Video gepostet, in dem Raya und Cherki bei der französischen Nationalmannschaft die Bälle in die Luft prügelt und mit einem One-Touch das Ding küsst und runterholt, dass ich mir gedacht habe, das ist die pure Kunst. Das muss ich einfach nochmal reposten. Und dann kamen schon wieder hunderte Fragen, ob ich was weiß und gleich was kommt. Ihr müsst uns nicht alle 5 Minuten fragen, ob es was Neues zu Raya und Cherki gibt. Wir sind an diesem Thema dran.
Glaubt uns, sobald es was Neues gibt, wir hauen es raus.
Ja, aktuell gibt es nichts Neues. Und aktuell ist weiterhin Bellingham der Plan. Es gibt Gespräche mit Cherki. Cherki ist aber in der Liste nicht so weit oben, dass sie darauf gehen. Fragt mich nicht, wieso. Ich will Raya und Cherki auch in Dortmund sehen, weil es ein Spieler ist, für den die Menschen, glaube ich, ins Stadion gehen. Aber was diese Pläne angeht, wird sich der BVB schon seine Gedanken gemacht haben.
Ja.
Oder eben nicht. Ich weiß es auch nicht.
So, und jetzt würde ich sagen, Hefte raus
Jo.
Es gibt Noten.
Es gibt Noten. Ja. Ja. Jesko, welche Note gibst du dir denn selbst persönlich für diese Saison?
Für diese Saison? Ich gebe uns immer eine 1. Wir sind immer super. Boah, hab ich nicht drüber nachgedacht.
Ja, nein.
Ich gebe immer alles. Ich bin wie im Matheunterricht hier, weißt du? Ich gebe immer alles am Ende.
Oh Gott, deine Mathe-Geschichte kennen wir.
Ja, die Mathe-Geschichte kennen wir. Die habe ich übrigens
auch. Nein, wir geben Spielerzeugnisse.
Richtig, wir kümmern uns das Wichtige.
Ja. Genau, zum Abschluss nochmal. Ja, uns irgendwie, wir haben beide ja viel diskutiert, auch so die letzte Stunde vor dem Podcast. Wen machen wir auf eine 3, wen machen wir auf eine 4? Also wir machen jetzt keine Zwischennoten, wir haben jetzt einzelne Kategorien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir nicht. Also tatsächlich trotz dieser teils schwachen Saison. Es gibt jetzt keine 2,5, 3,5, trotzdem gibt es welche, die wir so ein bisschen als Grauzonen sehen. Und ihr könnt ja dann auch mal mit uns mitdiskutieren und uns ein Feedback geben. Ey, das sehe ich anders, das sehe ich so und hier und da. Genau. Und ich würde mal sagen, Jesko, wir legen los. Wollen wir mit dem schlechtesten anfangen? Mit dem besten enden?
Komm, ja, machen wir so. Das finde ich gut.
Ja. Ja, gut. Dann.
Rote 5.
Ja.
Marcel Sabitzer. Jan Couto. Gio Reyna, Almoguera Caba und Daniel Mahlen. Hast du Diskussionsbedarf? Ich nicht.
Nee, ich habe auch keinen Diskussionsbedarf. Gerade Donny Mahlen, gut, das war eine Halbserie, hat immer sehr lustlos gewirkt, bis zum Wechsel dann zu Aston Villa. Ja. Viel, viel mehr Potenzial in dem Spieler drin, dass er in Dortmund auch immer mal hat aufblitzen lassen. Aber im Grunde ein Stück weit, sage ich gerade wieder, im Grunde zu selten.
Ja. Sabitzer hat seinen letzten Scorer am letzten Spiel, also seinen einzigen Scorer am letzten Spieltag gesammelt. Ja. Sagt auch schon viel. Jan Couto, teuer gekommen, konnte sich noch nicht durchsetzen. Aber da würde ich halt die 5 auch so in Klammern setzen, weil an den glaube ich noch. Gib dem Jungen mal kurz Zeit. Der hat bisher noch nicht in so einem Umfeld gespielt. Ich sehe was in dem, nur er muss es dann halt auch zeigen.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Gio Reyna am Ende auch eine Saison zum Vergessen, unter Kovac gar keine Rolle gespielt, ist ein ganz klarer Verkaufskandidat, soll den Verein im Sommer verlassen, haben wir ja auch berichtet. Und Caba, der einfach zu wenige Spiele absolviert hat und die er absolviert hat, war er einfach noch nicht auf dem Niveau, was sie sich erhofft hatten.
Eigentlich auch schwer zu bewerten, wenn man
ehrlich ist. Ja, genau. Ist auch schwer zu bewerten, definitiv. Vielleicht können wir da einmal mit reinnehmen. Ohne Bewertung haben wir Wädchen, Kempel, Asil, Paulina und Lührs, die allesamt kurz oder viel zu wenig gespielt haben, um das zu bewerten. Aber das sind tatsächlich unsere Spieler, die wir in der Kategorie 5 haben. Wir haben auch ein bisschen diskutiert über einen der beiden Trainer, Jesko.
Ja.
Wir haben Nuri Sahin auch mal in die Kategorie 5 gepackt. Was natürlich auch alles irgendwo ein Stück weit schon wieder? Ja, der nächste kurze.
Mir fällt es eigentlich auch nicht auf,
aber jetzt ist ein gutes Training. Ja. Sahin die 5 gegeben, weil er natürlich auch vieles versucht hat, vieles nicht geklappt hat und das natürlich auch immer ein bisschen bitter dann hinten raus aussieht, wenn ein Trainer kommt, der alles dann komplett anders macht als du und es dann so funktioniert und die Mannschaft dann am Ende zum Erfolg kommt. Er hat viele Verletzte gehabt, viele Geschichten, die oder wofür er auch nicht so viel konnte, aber eben auch gewisse Dinge am Spielstil festgehalten, der nicht funktioniert hat, die Mannschaft vielleicht auch ein Stück zu sehr überfrachtet mit taktischen Geschichten. Ist eine harte Note, aber wer am Ende bei Borussia Dortmund im Winter vor die Tür gesetzt wird und nur die Saison nicht überlebt, der...
Dann kannst du keine 2 geben, ne?
Den kannst du keine 2 geben, das ist so.
Dann gehen wir zur 4.
Jo.
Duran Will, denke ich, man hat in Ansätzen was gesehen, aber auch da muss mehr kommen. Salih Özcan, ja, ich meine, der ist halt zurückgekommen aus Wolfsburg. Der hat auch mal ein, zwei echt ordentliche Spiele gemacht. Hatte jetzt auch nicht die ganz große Zeit, sich zu beweisen. Ich finde ja, für das, was er jetzt, wo ich so rede, könnte ich fast sagen, geht er fast eher Richtung 3, weil man muss das ja immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen, so eine Note.
Ja.
Und hätte ich jetzt sogar fast gesagt, aber ich kann mich...
Ich finde auch er hatte ja große Probleme mit Nuri Sahin, deswegen dann auch der Wechsel, die Bitte, dass er sich nochmal verändern möchte. Dann kam er zurück und hat eigentlich in den Spielen, in denen er dann gebraucht wurde, ohne zu murren, ohne zu meckern, keine Anpassungsschwierigkeiten, funktioniert. ganz ehrlich, hast schon recht, den können wir auch auf eine 3 machen. Für das, was man gefordert hat und in ihm gesehen hat, man hat jetzt nicht die Riesenerwartungen nach der Leihrückkehr, ist das, glaube ich, jemand, den wir auch auf die 3 nehmen können. Aber wir haben noch 3 weitere Spieler in der Kategorie 4, Jesko, ja. Mit Kani Chukwuemeka, Niklas Süle und Julian Brandt, die wir alle natürlich auch differenziert betrachtet sehen müssen. Chukwuemeka, müssen wir nicht drum rumreden, was für ein unfassbar geiles Talent der hat, was das für ein richtig geiler Straßenkicker ist, der das auch hat aufblitzen lassen. Aber in so eine Bewertung fließt halt auch ein, wie fit bist du? Dass du
verletzt war, klar.
Hilfst du der Mannschaft? Ja, ne? Deswegen haben wir ihn am Ende da reingepackt, weil am Ende war er einfach keine Hilfe mehr. Niklas Süle, diese Verletzungsthematik, die natürlich bitter war, die ihn hat ein bisschen aus dem Rhythmus kommen lassen. Hinten raus der Eindruck natürlich positiv. Da hat man dann wieder gesehen, was der einfach drauf hat, dass er eine Hilfe sein kann, auch über den Sommer hinaus beim BVB. Aber unterm Strich steht da auch bei uns die 4. Und dann, Jesko, haben wir beide auch diskutiert und das können wir jetzt hier auch machen. Und das finde ich auch ganz interessant, wo ihr ihn denn am Ende final seht, Julian Brandt, weil ihr ihn ja alle schon extrem kritisch auch gesehen habt. Mit Blick natürlich auf die schwache Rückrunde, die er gespielt hat. Keine Frage. Aber es gäbe, finde ich, Jesko schon auch ein paar Argumente zu sagen, mach den mal eine halbe oder mach den vielleicht sogar eine ganze Note weiter nach oben. Wie siehst du das?
Der Start war okay. Dazwischen gab es halt echt ein Tief. Das kannst du nicht wegdiskutieren. Wollen wir auch gar nicht wegdiskutieren. Aber in den letzten Spielen hat er sich halt nochmal richtig rausgezogen und hat der Mannschaft extrem geholfen, dem Verein extrem geholfen bei dieser Jagd nach den Champions-League-Plätzen. Und wir haben vorhin gesagt, der letzte Eindruck prägt natürlich. Trotzdem müssen wir ganz nüchtern die Gesamtsituation, die Gesamtsaison betrachten. Und da waren halt auch wirklich schwache Spieler dabei. Mhm. Ich sehe ihn aber bei einer 3,5 und dann würde ich gnädig abwerten. Ich wäre tatsächlich eher so ein bisschen bei einer 3, wobei man dann auch sagen muss, ein Spieler seiner Kategorie müsste ja eigentlich in 2 oder 1 stehen, um
genau das
eine gute
ist
Saison gespielt zu haben. Aber wenn du auch auf seine Werte guckst, ist er immer noch im Durchschnitt und damit wäre er für mich eine 3.
Na Jesko, er hat 21 Torbeteiligungen in 45 Spielen, ne? 3410 Minuten, 6 Tore, 15 Assists.
Ja.
Da ist nach Groß der mit den meisten Vorlagen im Kader. Das ist jetzt so von den reinen Zahlen nicht so dramatisch, ne? Ja, aber eben. Klar, Führungsspieler, Vizekapitän in einer Phase, wo es drauf ankam, jetzt mal die letzten 4-5 Spiele, muss man sagen. Ja. Das meinte auch Niko Kovac, hat er schon auch mit dazu beigetragen, dass die Mannschaft in die Champions League gekommen ist. Aber unterm Strich zu unkonstant. Deswegen haben wir ihn bei 3 bis 4, so ein bisschen eine Grauzone, was Julian Brandt angeht. Gehen wir eins weiter mit der Kategorie 3.
Ja. Alex Meyer ist immer eine gute Nummer 2 gewesen. Völlig solide, alles gut. Felix Metscher, haben wir auch kurz diskutiert. 4 oder 3, ich fand ihn im Saisonbeginn echt stark. Dann hatte er auch durch Verletzung war er halt lange raus. Und jetzt so ein bisschen schwieriger in Tritt gekommen. Trotzdem sehe ich da eine klare Entwicklung. Also ich weiß noch, im September, Oktober, November haben wir den gefeiert, als er da auf der 6 gespielt hat.
Ja,
da finde ich die 3 völlig, völlig korrekt.
Mhm. Dann haben wir Rami Benzebaini auf einer 3. Da kann man wahrscheinlich auch schwanken und überlegen zwischen 3 und 4. Rami, der, finde ich, am Ende, gerade auch nach dem Taktikkniff, dass Kovac auf ihn gesetzt hat, ihn auf einer Position eingesetzt hat, in dieser Dreierkette, als Schienenspieler, manchmal aber auch als linker Innenverteidiger, da hat er schon gut funktioniert. Zweikampfstark mit seiner Mentalität. Der ist natürlich einer, der für den vielleicht auch noch ein bisschen die Position gefunden werden muss, die richtige. Aber ich finde, dass mir Rami Benzebaini von manchen Fans und auch manchen Medien ein bisschen zu schlecht wegkommt, weil der dann gerade in der Rückrunde unter Kovac vor allen Dingen das auch absolut solide gemacht hat.
Absolut.
Deswegen haben wir den eher auf einer 3. Sie sieht Lucy auch, hat gerade eben auch.
Ich glaube, die muss gleich mal schnell raus, du.
Dann lass uns hier im Schnelldurchlauf durchgehen. Wir haben
Jamie Gittens stark angefangen, stark nachgelassen.
Ja.
Kommt auf eine 3. Emre Can.
Genau. Emre Can kommt auf eine 3. Wir haben Riasson auf eine 3. Wir haben Groß auf eine 3. Wir haben Bayer auf eine 3. Adeyemi, Anton und Kobel.
Genau.
So.
Ich denke, das ist alles gut jetzt.
Die allesamt, muss man ja auch sagen, Jesko, Kobel, Hinrunde wackelig, Rückrunde super, gerade der Endspurt. Bei Anton Hinrunde sehr gerumpelt, Rückrunde Führungsspieler. Das kannst du ja bei allen so durchgehen, dass die eine
Top ist. Ja, das stimmt. Ne, ja.
Top
unter Kovac kriegen sie alle eine 2, unter Schein 4 oder 5.
Ja, ne, so. Genau.
Da kommt es halt im Durchschnitt raus. Ja.
Ja. Aber groß die meisten Vorlagen, ne? Das will ich noch dazu sagen. Deswegen finde ich dann am Ende auch doch eine gute Verpflichtung gewesen. Riasson immer sehr, sehr vorbildlich. Lass uns vielleicht einmal ganz kurz, da will ich einmal nochmal drauf eingehen, auf Adeyemi und Gittens zu sprechen kommen, die beiden Flügelspieler, weil wir das im Transfer-Update ja auch nochmal angerissen haben. Karim Adeyemi tendiert zu einem Verbleib bei Borussia Dortmund, auch wenn es immer wieder Anfragen gibt. Die Serie A reizt ihn jetzt nicht so zwingend. In England ist es nicht so, dass der absolute Top-Verein auf den Plan kommt. Der hat noch einen Vertrag bis 2027, hat aber auch schon in seinem direkten Umfeld kundgetan, dass er sich einen Verbleib und eine Verlängerung beim BVB sogar vorstellen kann. Anders, Jesko, sieht es eben bei Gittens aus, du hast es angesprochen, sehr, sehr starke Hinrunde, die in eine Bewertung sicherlich mit einfließen muss, aber auch eine sehr schwache Rückrunde unter Kovac gar nicht mehr gesetzt. Er ist und bleibt ein Verkaufskandidat, das haben wir uns auch nochmal bestätigen lassen, beim BVB. Es ist keine einfache Situation für ihn, du hast auch schon mal angesprochen, eigentlich ein guter Junge, keiner, der irgendwie jetzt groß Stunk macht und in der Kabine jetzt schon gesagt hat, ich will unbedingt weg, das ist nicht so, aber zumindest jemand, und das wissen sie natürlich auch beim BVB, die bereit sind bei einem Verkauf, dass die letzten Wochen jetzt zwecks Marktwert unter Kovac nicht dazu unbedingt beigetragen haben, dass der Spieler noch teurer wird. 50, 60 Millionen Euro, das ist so die Range, die der BVB fordern würde. Komm, und dann lass uns Note 2 und 1 noch abkanzeln, damit du hier mit Lucy raus kannst in Brakel. Spazieren gehen in Brakel, was Schöneres gibt's doch nicht.
Aber echt. Genau, Daniel Svensson erklärt sich von selbst, ist gekommen, hat wirklich eingeschlagen, konstant gut gespielt, super gemacht, Niveau erreicht, das war schon gut. Ne? Und Nico Schlotterbeck am Ende dann leider verletzt, aber bis dahin eigentlich der konstanteste Dortmunder Spieler.
Ja, und dann haben wir auf der 1, vielleicht kann man den auch irgendwie auf die 1,5 machen, aber wir machen keine halben Noten, haben wir gesagt. Und der hat es einfach in seiner ersten Saison so unfassbar gut gemacht. Das ist Serhou Guirassy. Das ist ja auch unglaublich. Das ist der erste Stürmer nach Haaland, nach Lewandowski, nach Dembélé, nach Aubameyang, der gleich so losballert. Keiner hat so viele Tore in allen Wettbewerben in der ersten Saison geschossen wie er. Also davor kann man am Ende nur den Hut ziehen bei Serhou Guirassy, der auch in der Kabine als Führungsspieler vorangeht, der verschiedene Sprachen spricht, Englisch, Französisch natürlich, Deutsch und deshalb auch ein bisschen auch vielleicht Klebstoff so ist für den ein oder anderen Jüngeren und die verschiedenen Parteien auch mit zusammenhält. Das siehst du, Jesko, auch nicht
absolut
anders. Ne?
Absolut verdient für mich. Der konstanteste und beste Spieler in dieser Saison beim BVB.
34 Tore, 9 Assists, 45 Spiele, 3.806 Minuten. Und das muss man ja auch sagen, einer, der fast vielleicht nicht verpflichtet worden wäre aufgrund seiner Knieverletzung und dann
haben am sie den Ende Mut gehabt, ihn zu holen. Ne?
Fast durchspielt, ist wirklich stark. So, das sind unsere Noten. Ihr gebt uns gerne euer Feedback dazu ab, Jesko. Und ich würde sagen, du gehst mit Lucy raus.
Ich gehe mit Lucy
raus. Wir spielen
raus.
Hinten raus noch kurz zwei Sprachnachrichten und Grußbotschaften. Eine von Markus André, dem Fan, der großen Anteil daran hat, dass mein Bart ab ist. Und von Sascha Staat, dem Podcast-Host von den Ruhrnachrichten.
Genau.
Damals hatten wir die Wette in diesem Podcast. Damit Grüße gehen raus auch von den beiden an euch. Und Jesko, Grüße von Köln nach Brakel. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Patrick, mein Lieber. Liebe Grüße auch an Jesko. Hier ist Markus, der Verursacher dieser Wette. Ich bin 41 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Frankenland und von Geburt an, wenn nicht sogar schon früher, BVB-Fan. Ja, was soll ich sagen? King Nico hat geliefert und wir sind drin in der Champions League. Ja, tut mir leid. Muss jetzt durch. Ich hoffe, Friseurschürze, Spiegel und ein paar Taschentücher sind parat, weil der Abschied wird traurig und auch ein bisschen haarig. Nur der BVB macht weiter so. Ich höre euch total gerne und gehabt's euch wohl.
Moin Patrick, grüß dich. Du, was habe ich da für tolle Bilder gesehen? Absolut phänomenal. Also mir gefällt es richtig gut. Ich würde dich direkt in den nächsten Podcast einladen, damit wir auf Nummer sicher gehen können, sofort die nächste Wette abschließen. Ich habe auch schon Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, steht ihm richtig gut, endlich sieht er vernünftig aus. Aber Spaß beiseite. War eine tolle Aktion. Finde ich super, dass du zu deinem Wort stehst. Und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal im Podcast über Borussia Dortmund plaudern. Mach's gut.
Auf Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.